Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigttext, der steht im Lukas Evangelium Kapitel 22 von 63 bis 71. Lukas 22, 63 bis 71. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist, der dich schlug? Und noch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohepriester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren Rat und sprachen: Bist du der Christus? So sage es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubt ihr es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört, aus seinem Munde. Wer ist Jesus? Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Das ist die wichtigste Frage für jeden von uns. Und auf diese Frage gibt es Dutzende, wahrscheinlich Hunderte Antworten. Es wurden über keine Person der Weltgeschichte mehr Bücher geschrieben als über Jesus. Und fast jedes dieser Bücher gibt eine andere Antwort auf die Frage: Wer ist Jesus? Seit Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es die sogenannte Leben-Jesu-Forschung. Davor wurden natürlich auch schon Bücher über Jesu geschrieben, aber diese Leben-Jesu-Forschung, die hat eine ganz interessante Geschichte und einen ganz interessanten Fokus. Es wird nämlich zwischen dem historischen Jesus, so wie er wirklich war, und dem Jesus der Bibel, so wie es uns die Legende berichtet, unterschieden. Man versucht nun durch die Halbwahrheiten und Legenden über Jesus, welche wir in der Bibel finden, auf den echten historischen Jesus zu schließen. Also müsst ihr euch so vorstellen, wenn ich jetzt die drei Teile von Herr der Ringe nehme, eine Legende, und versuche jetzt dadurch herauszuschließen, wie war es damals wirklich in Mittelerde. Ja? Wir können uns vorstellen, was daraus geworden ist. Normalerweise ist es ja in der Forschung so, dass eine Forschung Fortschritte macht. Der eine Forscher baut auf den anderen auf und das Forschungsergebnis wird immer besser, es entspricht immer mehr der Wahrheit, es entspricht immer mehr dessen, was es wirklich ist. Bei der Leben-Jesu-Forschung war es anders. Und die Geschichte dazu ist hochinteressant. Und wen diese Geschichte interessiert, den empfehle ich sehr, dieses kleine Buch von Albert Schweitzer zu lesen. Ich musste das in meinem Studium lesen. Es ist hochinteressant, es ist auch ein bisschen trocken, aber es ist auch irgendwo lustig. Und warum, das erkläre ich euch jetzt. Das Buch steht bei uns in der Bibliothek. Albert Schweitzer hat dieses Buch 1906 geschrieben. Und darin fasste er die Forschungsergebnisse der letzten über 150 Jahre der Leben-Jesu-Forschung zusammen. Die vielen verschiedenen Sichtweisen auf Jesus, die vielen Autoren, die vielen Antworten, die entscheidendste Frage, so sagt Schweitzer, klingt ganz interessant. Er würdigt jede Antwort. Ja, interessanter Gedanke. Das Problem ist, sie widersprechen sich alle. Die bauen nicht aufeinander auf, die widersprechen sich alle. Jeder einzelne Forscher, so hat Schweitzer sehr gut nachgewiesen, hat letztlich sein eigenes Jesusbild in das Neue Testament hinein projiziert. Geprägt durch den Zeitgeist, der damals gerade herrschte, durch die Erkenntnisse, die man damals gerade hatte. Nach über 150 Jahren der intensiven Forschung, nach Dutzenden von Büchern, das war also die absolute, das war Theologie damals. Man musste, wenn man was sein wollte, ein Buch über Jesus schreibt, über den historischen Jesus. Nach über 150 Jahren der intensiven Forschung, nach Dutzenden von Büchern über Jesus, wusste man nicht mehr über ihn als vorher. Im Gegenteil, es herrscht ein riesiges Durcheinander. Wer war denn jetzt Jesus? Und nachdem Schweizer sein Buch herausgegeben hat, war dann die Luft aus dieser Leben-Jesu-Forschung absolut raus. Keiner wagte sich mehr, ein Buch über den historischen Jesus zu schreiben. Weil allen die Augen geöffnet wurden, was sie die letzten 150 Jahre getrieben haben. Bis dann 50 Jahre später die Schüler von Rudolf Bultmann begannen, wieder diese Frage zu stellen. Und die Schüler von Bultmann machten das, weil Bultmann selbst, einer der wichtigsten Theologen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, weil Bultmann selbst es als unmöglich, ja auch als unnötig betrachtete, überhaupt Aussagen über den historischen Jesus zu machen. Er hat irgendwie ein Buch geschrieben über Jesus, ein riesiges Buch über die Evangelien, und da drin kommen dann etwa 4 Sätze vor über den historischen Jesus. Und da haben sich seine Schüler gesagt, Moment mal, wenn unser Glaube, wenn unsere Kirche, wenn das alles auf 4 Sätzen aufbaut, die wirklich stattfanden, und alles andere irgendwie ein gepredigter, verkündeter, legendenhafter, geglaubter Jesus ist, aber nicht das, was wirklich passiert ist. Ja, was machen wir dann hier? Und dann haben sie sich gesagt, ja, wir müssen doch das, was wir von Jesus glauben, das, was wir darauf aufgebaut haben, noch irgendwie mehr mit seinem Leben verbinden können. Da muss es doch noch mehr über ihn zu sagen sein. Und dann begann diese Forschung wieder neu und man begann wieder fröhlich weiter zu forschen, weiter zu spekulieren und weiter zu schreiben. Der Titel eines der neuesten Leben-Jesu-Forschungsbücher lautet, also das gilt bis in unsere Tage, das ist jetzt von 2013, Jesus der Zelot. Daran kann man zum Beispiel lesen, das Predigen der Gewaltfreiheit wurde Jesus mutmaßlich erst später angedichtet. Als es darum ging, das junge Christentum vor dem Hintergrund des jüngst niedergeschlagenen jüdischen Aufstands in Rom zu etablieren. Im Gegenteil schien er, gerade auch im Hinblick auf das Umstoßen der Tische der Händler im Tempel, durchaus gewaltbereit gewesen zu sein. Jesus der Zelot. Zelot, das waren die Terroristen der damaligen Zeit. Ja, da fragt man sich, was haben die vorher alles geforscht? Ja, wenn man jetzt aber einmal am Ende darauf rauskommt, Jesus war doch ein Terrorist. Gut, das Buch hat noch mehr zu sagen und es fasst auch letztlich nur verschiedene Erkenntnisse der letzten Zeit zusammen. Aber trotzdem. Auf die Frage, wer ist Jesus, werdet ihr zig Antworten und am Ende doch keine bekommen. Jesus ist alles und nichts. Jesus lässt sich in jedes System einbauen, in jede Weltanschauung. Können wir Jesus problemlos einbauen? Jesus ist so wie ein Mann aus Gummi. Der passt überall rein. Eine super Autorität aus der Geschichte. Jesus kannst du überall reinsetzen. Auch die Faschisten, auch die Nazis haben Jesus wunderbar in ihr Glaubenssystem integriert. Nun, was können wir tun? Wäre es nicht das Selbstverständlichste, ja das einzig Richtige, Jesus selbst zu Wort kommen zu lassen, anstatt alle möglichen anderen Menschen nach seiner Person zu fragen? Ist es nicht so, dass du und ich auch erwarten würden, dass man uns fragt, wenn andere über uns Spekulationen und Lügen verbreiten? In unserem heutigen Predigtext gibt uns Jesus selbst die Antwort auf die Frage, wer er ist. Wir befinden uns im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus wurde gefangen genommen. Einer seiner Jünger selbst verriet ihnen. Einer verleugnete ihn, die anderen verließen ihn. Und den Platz an Jesu Seite haben nun Soldaten eingenommen, die ihr böses Spiel mit ihm treiben. Jesus wurde vom Volk als großer Prophet verehrt. Und genau das ist es nun, womit sie ihren Spott treiben. Und damit kommen wir zum ersten Frage. Der heutige Predigt, ist Jesus ein Prophet? Man könnte auch fragen, ist Jesus der Prophet, der verheißene Prophet? Ich lese nochmal Vers 63. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn. Da steht wörtlich, muss man das sogar übersetzen, sie trieben ihr Spiel mit ihm und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist's, der dich schlug? Kurz vorher, als diese Kriegsknechte Jesus gefangen genommen haben und einer der Jünger Jesu einem das Ohr abgeschlagen hat, da hat Jesus ihn sofort geheilt. Er hat seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Liebe gezeigt. Und das ist jetzt die Antwort der Kriegsknechte auf diese Liebe von Jesus. Das ist die Antwort auf seine Barmherzigkeit. Sie schlagen und lästern ihn. Und sie fragen natürlich hier nach seiner Identität, aber sie fragen nicht wirklich danach. Sie wollen nicht erfahren, wer Jesus ist. Sie treiben ihr Spiel mit ihm. Sie befriedigen ihre Lust und ihre Begierde an ihn. Die bittere Ironie dabei ist folgende. Indem sie Jesu prophetisches Amt lästern, erfüllen sie eine seiner Prophetien. Bist du der Prophet, zeige es uns. Und mit dieser Lästerung beweisen sie selbst, dass Jesus der Prophet ist. Denn Jesus hat schon in Galiläa angekündigt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und dann auf dem Weg nach Jerusalem hat er es noch konkreter gemacht. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Genau das, was jetzt passiert. Und parallel dazu übrigens verleugnete Petrus ihn. Auch das war eine Sache, die er vorher angekündigt hatte. Keiner konnte sich das vorstellen, dass Petrus ihn verleugnet. Die Kriegsknechte verhöhnten das prophetische Amt Jesu und mussten es genau dadurch bekräftigen, bestätigen. Jesus war ein Prophet. Jesus war der größte Prophet. Alle seine Worte trafen ein und die Verspottung der Soldaten war erst der Anfang. So wie diese niederen Knechte mit Jesus umgegangen sind, so sollten es auch alle anderen Antagonisten tun. Sie alle, von den Priestern bis zu Herodes, werden ihr grausames Spiel mit Jesus treiben. Und doch werden sie alle Gottes Willen dienen müssen. Doch werden sie Gottes Wort erfüllen müssen. Sie kämpfen gegen Gott. Und doch müssen sie ihm dienen. Sie bringen Jesus ans Kreuz und doch müssen sie diesem Jesus dienen. Weil das Gottes Plan war, dass Jesus für die Sünden der Welt stirbt. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes und die Hohepriester und Schriftgelehrten und führten ihn vor ihren Rat und sprachen: Bist du der Christus oder der Messias? So sage es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sage ich es euch, so glaubt ihr es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Wir müssen wissen, schon in der Nacht gab es zwei Verhandlungen über Jesus. Wir lesen von diesen Verhandlungen zum Beispiel im Markus-Evangelium. Und sobald es nun Tag wurde, also sehr früh am Morgen, kam man dann mit dem Hohen Rat, mit der höchsten jüdischen Gerichtsbarkeit zusammen, um das schon bestehende Urteil offiziell zu machen. Ja, das Urteil wurde schon längst gesprochen. Die Zeit drängte, der Sabbat stand vor der Tür. Es sollte auf keinen Fall hinausgeschoben werden. Man musste noch zu den Römern dieses Urteil bestätigen lassen. Und man wollte unter allen Umständen vermeiden, dass Jesus jetzt noch ein paar Tage hier gefangen gehalten werden muss, dass vielleicht das Volk doch noch kommt und ihn wiederhaben will. Es musste schnell gehen. Jesus musste schnell weg. Ganz früh am Morgen kam der ganze Hohe Rat zusammen. Und die entscheidende Frage war, ob Jesus tatsächlich den Anspruch erhob, der Messias, der Christus zu sein. Der von Gott verheißene Retter Israels. Das ist der Christus, das ist der Messias, der von Gott verheißene Retter Israels. Und das ist unser nächster Punkt. Ist Jesus der Messias? Und Jesus antwortet: Sage ich euch, so glaubt ihr es nicht. Frage ich euch aber, so antwortet ihr nicht. Also Jesu Antwort enthält zunächst kein eindeutiges Ja. Und wir fragen, ja, wäre es das jetzt nicht hier nochmal die Chance gewesen, vor diesem Hohen Rat, vor dieser elitären Versammlung nochmal ganz klar Stellung zu beziehen? Aber Jesus sagt mit dieser Antwort Folgendes: Eine weitere Antwort wäre nutzlos. Auf Ihre Frage zu antworten, wäre absolut nutzlos. Sie haben Ihr Urteil längst gefällt. Ein weiteres Gespräch, eine weitere Diskussion, so wie die letzten Tage täglich im Tempel, wäre nutzlos. Aber Jesus sagt Ihnen mit diesen Worten noch mehr. Nämlich, dass Sie unfähig sind zu glauben. Selbst wenn Jesus Ihnen noch weitere Beweise vorlegen würde, Sie können und wollen es nicht begreifen, nicht wahrhaben, dass er der Messias ist. Es dürfte kein Zweifel mehr daran bestehen, weil er schon so viele messianische Verheißungen erfüllt hat, zum Beispiel durch seine Heilung. Von der ersten Seite des Evangeliums hat Lukas eins zum anderen offenbar gemacht, dass Jesus tatsächlich dieser Messias ist. Darum hat Lukas sein Evangelium geschrieben. Darum hat er so genau geforscht, wie er es am Anfang schreibt, um euch Schritt für Schritt deutlich zu machen, was wirklich passiert ist und wie wir sehen können, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und diese Geschichte von Jesus, die haben die Pharisäer und Schriftgelehrten mindestens seit Anfang seines öffentlichen Auftretens mitverfolgt. Diese Geschichte ist ihnen nicht unbekannt, im Gegenteil. Schon ganz am Anfang, Jesus hat gerade seine Lehrtätigkeit begonnen. Da lesen wir in Lukas 5, Vers 17, es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa, Judäa und aus Jerusalem. Die kamen von überall her. Also da war nicht nur das gemeine Volk, sondern da kamen jetzt eben auch schon die Theologen. Die haben von ihm gehört, oh, da ist ein ganz besonderer neuer Rabbi, ein Wanderprediger. Den schauen wir uns mal an. Die kamen sogar aus Jerusalem hoch nach Galiläa. Und sie sitzen da und schauen zu, sind interessiert und dann steht dort, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Sie sahen Jesu Wunder. Aber dann sahen sie noch was. Jesus hatte Kontakt mit Aussätzigen. Das war verboten, das ging überhaupt nicht. Gerade von einer frommen Persönlichkeit, von einem Rabbi, Kontakt mit Aussätzigen. Noch schlimmer, Jesus hatte Kontakt mit Zöllnern, mit diesen Kollaborateuren der Römer, mit diesen Betrügern, mit diesen Verrätern des Volkes. Noch schlimmer, Jesus vergibt ihnen die Schuld. Wie kann er das denn tun? Und jetzt beginnt er auch noch die einfachsten Handwerker und Fischer auszuwählen, zu seinen Jüngern zu machen. Und dann hat Jesus noch etwas gewagt. Er hat am Sabbat jemand gesund gemacht. Er hat am Sabbat geheilt. Und dann lesen wir, als sie das alles gesehen haben, ein Kapitel später, sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Da stand das Urteil schon fest. Jesus musste weg. Sie haben in Jesus von Anfang an eine Gefahr, eine Konkurrenz für ihre Stellung, für ihre Macht gesehen. Und nicht die lang ersehnte Erfüllung der Verheißung Gottes. Die Wunder Jesu, die konnten sie auch nicht wegdiskutieren, aber sie haben sie dann der Macht des Teufels zugeschrieben. Und all die Diskussionen im Tempel haben ihn in dieser letzten Woche vor seiner Gefangennahme, haben ihm auch nicht die Augen geöffnet, dass er ihnen gezeigt hat, wie er das Wort versteht, wie tief er das Wort versteht, dass sie selbst sich erkannten, wie wenig sie davon verstanden. Und auch die Heilung des Knechtes im Garten Gethsemane. Ja, seine Antwort auf diese aggressive Gefangennahme, sie kam mit Soldaten, mit Waffen, um diesen Rabbi gefangen zu nehmen. Und wie reagiert er? Mit Liebe. Auch das konnte sie nicht von ihrem Urteil über Jesus abbringen. Ihre Herzen waren verstockt. Und darum gibt Jesus ihnen keine direkte Antwort auf ihre Frage. Es wäre nutzlos gewesen. Sondern aufgrund ihres Unglaubens spricht er ein Gerichtswort über sie aus. Und das klingt jetzt vielleicht sonderbar, denn es ist doch Jesus, der hier vor Gericht steht. Aber es ist genau das damit gemeint. Vers 69. Aber von nun an, sagt Jesus, wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Jesus bezeichnet sich hier erneut als Menschensohn. Und das ist auch ein wichtiger Titel aus dem Alten Testament. Wir haben dazu heute die Lesung aus dem Propheten Daniel gehört. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Ist Jesus der Menschensohn? Das erste, was hier in diesem Vers deutlich wird, ist, dass Jesus deutlich macht, woher er seine Vollmacht bekommt. Nämlich von Gott. Er wird demnächst zur Rechten Gottes sitzen. Und diese Stellung bedeutet, dass Jesus regieren wird. Zur Rechten Gottes zu sitzen heißt zu regieren. Und er drückt es hier so aus, er sitzt zur Rechten der Kraft oder zur Rechten der Macht Gottes. Und das ist der Kontrast zu seinen Anklägern. Als er gefangen genommen wurde, im Vers 53 steht, das Kapitel 22, Vers 53, da sagt Jesus, dies ist die Stunde und die Macht der Finsternis. Ihr gehört zur Macht der Finsternis. Das macht Jesus deutlich. Und ich werde zu Rechten der Macht Gottes sitzen. Und mit diesem Wort beantwortet er demnach die Frage der Pharisäer nach der Vollmacht von ihm. Diese Frage, die sie ganz am Anfang gestellt haben. Das ist ganz interessant. Als Jesus nach Jerusalem einzog, in den Tempel ging, anfangen dort zu lehren, da kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten und Priester zu ihm und fragten ihn, hey, Moment mal, in welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir die Vollmacht gegeben? Kommst hier rein, treibst die ganzen Händler raus und fängst jetzt an, hier zu predigen. Wer hat dir das Recht dazu gegeben? Und wenn ihr euch erinnert, was hat Jesus gesagt? Er hat nicht sofort darauf hingewiesen, natürlich Gott, sondern er hat gesagt, ja, dann beantwortet mir erstmal eine Frage. Wer hat denn dem Johannes dem Täufer die Vollmacht gegeben? In welcher Vollmacht hat er denn getauft? Von wem kam seine Taufe? Vom Himmel oder von unten, von der Hölle? Die Pharisäer, die waren natürlich, und die Schriftgelehrten waren natürlich nicht überzeugt von der Taufe von Johannes. Aber sie wussten, das Volk ist davon überzeugt. Und da haben sie dann gesagt, wir wissen es nicht. Und Jesus hat gesagt, gut, dann gebe ich euch auch keine Antwort. Nicht direkt, indirekt. In seinen weiteren Reden hat er schon eine Antwort gegeben. Hat er schon gezeigt, welche Vollmacht er hat. Aber hier gibt er sie ganz direkt. Und indem er nun von sich als Menschensohn redet, das ist das nächste, was hier deutlich wird, bezieht er Daniel, Kapitel 7, Vers 13, auf sich. Jesus sagt, ich bin dieser von Gott bestimmte König und Richter. Ich bin der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Ich bin der, dem alle Herrschaft über alle Völker und Herrscher der Welt gegeben wird. Ich bin der, dem alle Völker dienen und anbeten müssen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wir haben dieses gewaltige Kapitel aus dem Propheten Daniel gehört. Dort wird über diese Tiere berichtet. Diese Tiere stehen für die Weltreiche. Das Perserreich, Alexander der Große, das Römerreich, die Nachfolgereiche. Die werden ziemlich martialisch beschrieben. Gewaltige Reiche. Aber dann steht dort, dann wird Gericht gehalten. Und dann kommt dieser Menschensohn. Und er ist der, der letztendlich die Macht innehaben wird. Und er kommt nicht aus irgendeinem tosenden Meer, aus irgendwelchen bösen Mächten. Er kommt von Gott. Und Gott selbst gibt ihm alle Macht und Ehre, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Jesus sagt diesen Leuten, ich bin dieser Menschensohn. Und wisst ihr was? Dieses Reich, von dem Jesus oder von dem der Prophet Daniel dort spricht, wir sind Zeugen dieses Reiches. Wir als die Gemeinde, wir als die, die zu Christus gehören, gehören zu diesem Reich. Es ist noch nicht offenbar in aller Macht und Herrlichkeit, aber es ist so, dass dieses Reich aus Menschen aus allen Ländern besteht, die mit Christus verbunden sind im Glauben. So wie es hier steht. Aus so vielen verschiedenen Sprachen, aus allen Völkern, gehören Menschen zu Christus, gehören zu seinem Reich. Und noch etwas wird in diesem kurzen Vers von Jesus deutlich. Jesus verwendet nicht nur diesen alttestamentlichen Titel, sondern er zitiert noch einen sehr wichtigen, und man kann eigentlich fast sagen, einen geheimnisvollen Vers aus dem Alten Testament. Ein Vers aus einem Psalm, in dem es auch über diesen kommenden König und Priester geht. Es ist ja nicht nur Daniel, der darüber schreibt, es steht ja an vielen Stellen von ihm geschrieben. Und im Psalm 110, Vers 1, das ist das, was Jesus hier zitiert, lesen wir, ein Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Wenn ihr zu Hause Zeit habt, lest euch mal den Psalm 110 durch. Jesus meint natürlich diesen ganzen Psalm. Wenn er ein Wort zitiert daraus, meint er den ganzen Psalm. Das ist ganz wichtig dann, wenn er am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Oder wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind Psalmzitate und Jesus meint damit den ganzen Psalm. Nur dann können wir das verstehen. Und hier meint er im Psalm 110, wo David spricht, mein Herr, also er spricht zu Gott, mein Gott sprach zu meinem Herrn. Wer ist das jetzt? Irgendein anderer Gott? Oder der Sohn Gottes? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Jesus hat schon in den Worten davor deutlich gemacht, dass er die Motive seiner Feinde, dass er ihre Herzen kennt, dass er genau weiß, ich weiß, dass ihr das Urteil schon gefällt habt. Ich weiß, wie es in euren Herzen aussieht. Es bringt nichts, wenn ihr euch antwortet. Aber nun sagt er ihnen, dass nicht sie seine, sondern er ihr Richter ist. Das bedeutet dieses Wort. Dass nicht er, sondern sie vor Gericht stehen. Indem sie das Urteil über Jesus fällen, wird das Urteil über sie gefällt. Aber von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Jesus sagt ihnen, dass sie ihn nicht als den Messias erkennen können, aber als ihren Richter anerkennen müssen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ich sitze zur Rechten Gottes, ich bin dieser König, ich bin dieser Richter. Spektakulär, was für ein Prozess, muss man sich mal vorstellen. Was sich dieser angeklagte Wanderprediger erlaubt. Und jetzt ist es hochinteressant, wie reagieren die Ankläger? Die meisten von ihnen sind ja Theologen. Die sind hochgebildet, das war die Elite. Und die Schlussfolgerung nun ganz folgerichtig. Vers 70, bist du denn Gottes Sohn? Das führt uns zum nächsten Punkt. Ist Jesus der Sohn Gottes? Versteht ihr, die Ankläger greifen die Bibelstelle über die Intronisation aus Psalm 110 auf. Die kennen die Bibel. Die wissen genau, was Jesus zitiert. Sie greifen diese Stelle auf und verbinden sie ganz folgerichtig mit einem anderen Psalm, in dem es auch um diese geheimnisvolle Person geht. Nämlich mit Psalm 2. Den haben wir heute schon gehört im Gottesdienst. Da steht: Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Also, diese Theologen, die Anhänger von Jesus, schlussfolgern sehr gut. Es gibt nur einen, der zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzen kann. Und das ist Gottes Sohn. Sie werden hier, obwohl sie Jesus verleumden, obwohl sie ihn anklagen wollen, dazu gezwungen, Zeugen seines Anspruchs, seiner Stellung zu sein. Sie müssen Schlussfolgerung bestätigen, wenn das stimmt, was du über dich sagst, dann bist du der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, bingo, ihr sagt es, ich bin es. Dieser gepeinigte, verhöhnte, verachtete, gefangene Mann, diese klägliche Gestalt, stellt sich tatsächlich vor die versammelte Mannschaft des Hohen Rates, vor die Studierten und Gelehrten, weisen und angesehenen Führer Israels und behauptet, dass er der Messias Israels ist, der verheißene König, der endzeitliche Richter, ja der Sohn Gottes, welcher sich zur Rechten Gottes setzen wird und dessen Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Das ist interessant, den Psalm, den sie hier zitieren, Psalm 2, da geht es auch um sie selbst. Wenn ihr euch erinnert, was erlauben sich die Könige und Fürsten, die Hohen dieser Welt, sich gegen dich zu erheben? So beginnt dieser Psalm. Aber du wirst sie zum Schemel deiner Füße machen. Das ist das, was Jesus hier von sich behauptet. Ich bin Gott und ihr werdet zum Schemel meiner Füße werden. Das ist das, was Jesus seinen Anklägern sagt. Ich bin Gott und ihr, meine Ankläger, werdet der Schemel meiner Füße sein. Und wenn du an Jesus als den guten Menschen, den Weisheitslehrer, den Wanderprediger, den Religionsstifter, den Weltverbesserer, meinetwegen den Philosophen, Reformator und Revolutionär, vielleicht sogar an Jesus als den Propheten glaubst und nicht mehr. Nicht an seine Gottessohnschaft, nicht daran, dass er der einzige Retter ist, der König und Richter. Dann gehörst du bei all deiner Akzeptanz, vielleicht sogar bei deiner Bewunderung für Jesus, zu Jesu Feinden. Entweder nimmst du alles, was Jesus gelehrt hat, an, auch das, was er über sich selbst gesagt hat, oder du verwirfst ihn ganz. Und der eine oder andere wird sich fragen, Moment mal, warum? Ich finde Jesus doch eigentlich ganz gut. Ich halte nicht alles, was er gesagt hat, für wahr, aber das war ein dufter Kerl, der hat wirklich gute Sachen gesagt, die muss man unterstützen. Nun, Jesus steht hier unter Anklage. Es ging bei ihm nicht um irgendwas, sondern es ging um Leben und Tod. Durch sein Bekenntnis, dass er der Messias ist, hätte er nichts gewinnen können, außer den grausamen Tod, wie es ja dann auch gekommen ist. Warum hätte er darauf bestehen sollen, der Sohn Gottes zu sein? Mit einem Wort hätte er sein Leben retten können. Aber wisst ihr, er entschied sich mit diesem Wort für den Kreuzestod. Er ließ sich geißeln, er ließ sein Fleisch zerfetzen. Er trug dann einen Kreuzesbalken auf diesen zerfetzten Fleisch. Er ließ sich dann an dieses Kreuz nageln, Nägel durch Handgelenke, durch Fußgelenke. Er starb einen unvorstellbar schmerzhaften Erstickungstod. Am Kreuz, unter Schande und Verhöhnung und Spott. Für ihn, aber auch für seine Familie und für seine Jünger. Es gibt nur zwei Antworten, warum Jesus diesen Weg gegangen ist. Warum er nicht dort gesagt hat, okay, es war nicht so gemeint. Entweder war er ein geistesgestörter Fanatiker, ein Spinner und Lügner, ein total Verrückter. Oder aber wirklich Gottes Sohn. Und deshalb kannst du nicht Jesus gut finden und gleichzeitig ablehnen, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Entweder ist er für dich ein geistig kranker Mensch, ein Spinner und Lügner, über den du vielleicht noch mit etwas Mitleid den Kopf schüttelst, oder er ist der Sohn Gottes, vor dem du anbetend niederfällst. Du gehörst nicht zu Jesu Freunden, wenn du sagst, du bist geistesgestört, du bist ein Spinner und ein Verrückter, aber du hast doch ein paar gute Sachen gesagt. Da gehörst du nicht zu Jesu Freunden. Nicht zu denen, die Jesus anbeten, sondern zu seinen Feinden. Und deshalb kannst du nicht Jesus gut finden und ihn gleichzeitig eben nicht als Messias und Gottes Sohn anbeten. Entweder ist er für dich ein Spinner oder er ist für dich Gottes Sohn. Und das Urteil des Hohen Rates stand fest. Vers 71. Sie aber sprachen, was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem Mund. Jesus wurde aufgrund von Gotteslästerung verurteilt. Er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Er behauptete, zu seiner Rechten zu sitzen und göttliche Macht zu haben. Aber wisst ihr was? Er behauptete das nicht nur. In den ungefähr 3 Jahren seines Dienstes hat er seine göttliche Herkunft wieder und wieder unter Beweis gestellt. Indem seine Richter sein Zeugnis nicht annahmen, indem sie sich über ihn stellten, waren sie es, die Gott lästerten. Das ist diese bittere Ironie. Sie stellten sich nicht nur auf eine Stufe mit Gott, sondern über Gott. Und das gilt für jeden von uns. Entweder sind wir Gotteslästerer, wenn wir Jesu Gottheit ablehnen, oder Jesus ist ein Gotteslästerer, wenn er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Nun gut, wir fragen trotzdem nach. Wie kann Jesus Gottes Sohn sein? Muss man das nicht irgendwie symbolisch, mystisch verstehen? Wenn es doch nur einen Gott gibt, ist das nicht die große Errungenschaft, des Judentums, der Monotheismus, es gibt nur einen Gott, ist das nicht das, was das Alte Testament ja selbst lehrt? Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das Glaubensbekenntnis von Israel. Wie kann dann jemand behaupten, tatsächlich der Sohn Gottes zu sein? Der Herr ist Gott, der Herr allein, das ist richtig. Aber der Herr ist ein dreieiniger Gott. Eins, ja. Und doch dreieinig. Es ist schwer zu erklären, was das bedeutet. Wie wir das verstehen müssen. Er ist ein Gott in drei Personen. Es sind nicht drei Gottheiten, die ziemlich eng miteinander verbunden sind, sondern ein Gott in drei Personen. Und diese Lehre der Dreieinigkeit Gottes, das ist keine Erfindung der frühen christlichen Konzilien. Es ist auch keine Neuheit im Neuen Testament, dass die Apostel sich das dann so ausgedacht haben, sondern diese Lehre über Gott finden wir, wenn auch teilweise verborgen und geheimnisvoll, so wie wir es gerade gehört haben in diesem Psalmvers, von der ersten Seite der Bibel an, von der Schöpfung an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann steht dort, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Schon da ist es deutlich, es ist Gott da, es ist Gottes Geist da. Und vom Neuen Testament her wissen wir, wenn da dort steht, Gott sprach, das Wort Gottes, was ist das Wort Gottes? Das Wort aber wurde Fleisch und wohnte unter uns, Gottes Sohn. Psalm 2, du bist mein Sohn. Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn. Daniel, diese göttliche Gestalt des Menschensohnes und viele, viele, viele weitere Stellen. Wir werden auch im Alten Testament die Lehre der Dreieinigkeit finden. Gott hat sich Stück für Stück seinem Volk offenbart. Und zwar auf eine Weise, dass wir Menschen es verstehen können. Er hat nicht gleich am ersten Tag, wo Adam und Eva dann da standen, gesagt, so, und jetzt erkläre ich euch mal richtig systematisch anhand dieses Flipcharts, was ich hier schon mal vorbereitet habe, was Dreieinigkeit bedeutet. Er hat sich Stück für Stück seinem Volk offenbart, und zwar auf eine Weise, dass es Menschen verstehen konnten. Johannes Calvin sprach davon, dass Gott Babysprache verwendet. Ja, wenn wir einem Kleinkind, wenn wir einem Baby was beibringen wollen, dann müssen wir uns in es hineinversetzen und müssen mit Wörtern reden, mit einer Sprache reden, die das Kind auch versteht. Und so macht das Gott mit uns. Wir können das Wesen des dreieinigen Gottes nicht verstehen. Wir können es nicht begreifen, was es bedeutet, einer zu sein und doch drei zu sein. Aber wir können die Beziehung zwischen einem liebenden Vater und seinem gehorsamen Sohn verstehen. Das ist eine Sache, die wir kennen, die wir verstehen können. Jesus ist der Sohn Gottes. Nicht, weil Gott Geschlechtsverkehr mit einer jungen Frau gehabt hat, so wie es viele Religionen sagen, Götter sind irgendwie bei Menschen eingegangen und daraus sind Söhne Gottes entstanden. Er ist auch nicht Gottes Sohn, weil er sein erstes und größtes Geschöpf ist, so wie es die Zeugen Jehovas sagen und andere. Er ist auch nicht Gottes Sohn, weil er bei seiner Taufe adoptiert wurde. Und was es alles für Erklärungen gibt, wie man das deuten muss, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jesus ist Gottes Sohn, weil er von Ewigkeit her aus Gott gezeugt ist, nicht geschaffen. Weil er dieselben göttlichen Eigenschaften wie Gott der Vater hat. Vater und Sohn lieben und dienen und verherrlichen einander. Jesus ist der Sohn Gottes, weil er ihm gehorsam ist, ihm dient und ihn verherrlicht. Gott ist der Vater, der seinen Sohn liebt. Es ist wie eine Beziehung zwischen einem Vater mit seinem Sohn, nur viel herrlicher und vollkommen. Gott ist in seinem Wesen für uns nicht erfassbar, aber er hat sich uns so offenbart, dass wir es ein Stück weit verstehen können. Und das ist Gnade. Die Dreieinigkeit Gottes, das ist das herausragendste Merkmal von Gott. Und wir können diese Dreieinigkeit nicht begreifen. Und damit macht uns Gott schon deutlich, wisst ihr was? Das ist es eben. Ich bin Gott und ihr seid Geschöpfe, ihr seid Menschen. Da gibt es einen Unterschied. Aber in der Dreieinigkeit Gottes liegen Gottes Charaktereigenschaften begründet. Wie zum Beispiel Liebe und sich unterordnen. Genau das geschieht in der Dreieinigkeit. Sie dienen einander, sie lieben einander, sie verherrlichen einander. Gott hat seine Charaktereigenschaften, das, was er uns befiehlt in seinen Gesetzen, seid lieb zueinander, liebt euch, liebe deine Feinde, hat er sich nicht irgendwie ausgedacht. Jetzt mache ich mal einen Plan, das alles ist gut, das alles ist schlecht. Du sollst das machen, du darfst das nicht machen. Und wer das jetzt nicht danach lebt, der kriegt eins drauf. Nein, das ist in Gottes Wesen begründet. In seiner Dreieinigkeit begründet. Liebt euch, denn ich bin Liebe. Dient einander, ordnet euch einander unter. Das ist mein Wesen. Welch eine Gnade, dass sich Gott uns auf diese Art und Weise offenbart, dass wir es verstehen können. Aber was sehen wir hier? Unter Spott und Schlägen, im Angesicht des Todes am Kreuz, bezeugte Jesus von sich, dass er der Sohn Gottes ist, dass er eine Person des dreieinigen Gottes ist, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erden ist, der Schöpfer über alles und alle. Aber nicht nur Jesus bezeugt das von sich, sondern Gott, der Vater, hat es auch bezeugt. Bei seiner Taufe, bei seiner Verklärung sprach Gott vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Auch der Heilige Geist hat es bezeugt, bei seiner Taufe, als er wie gleich einer Taube über ihn schwebte. Wie am Anfang bei der Schöpfung, der Geist gleich einer Taube über den Wassern schwebte, das gleiche Wort. Und wisst ihr was? Selbst der Teufel bezeugte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bei der Versuchung in der Wüste. Jesus, du bist doch der Sohn Gottes, dann mach doch das und das. Dann mach doch diese Steine zu Brot. Selbst der Teufel bezeugte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nun, eine Frage, die man hier stellen kann, ist doch die, Jesus bezeugte von sich, der Sohn Gottes zu sein, ja gut, warum macht er das nur in Worten? Warum zeigt er denn nicht mal seine Macht und Herrlichkeit? Warum hat er sich nicht in dieser Situation verklärt, verherrlicht, gezeigt? Warum hat er diesen hochmütigen und ungläubigen Menschen nicht vor Augen geführt, wer er wirklich ist? Warum hat er all das Leid auf sich genommen? Warum ist er zum Kreuz gegangen? Warum auf diese Art und Weise? Und die Antwort lautet, um das zu bewirken, was nötig war, damit wir ihn wirklich erkennen und von Herzen auf ihn vertrauen können. Wisst ihr, wir sind nicht viel besser als diese Menschen des Hohen Rates. Wir sind genauso unfähig, Gott zu erkennen und an ihn zu glauben. Das ist so wegen unserer Sündigkeit, wegen unserer Sünden. Und sündig zu sein, das bedeutet nicht nur, dass man halt mal einen Fehler macht, dass man das ein oder andere Gesetz und Gebot übertritt. Es bedeutet, dass man selber den Anspruch erhebt, Gott zu sein. Wir sagen, Moment, ich will nicht Gott sein. Ich will nur der Herr in meinem Leben sein. Ja, das ist es. Ich will Gott in meinem Leben sein. Ich will mich nicht unter Gott demütigen und für ihn leben. Nein, ich will für mich leben. Das ist unser Egoismus, unsere Sündigkeit, das macht uns blind für Gott. Wir können, ja, wir wollen nicht an ihn glauben, weil wir keinen Herrscher über uns haben wollen, weil wir keinem Rechenschaft schuldig sein wollen, weil wir kein Gericht wollen. Wir können und wollen nicht an Jesus glauben, weil wir unser Leben nicht verändern wollen und weil wir uns nicht demütigen wollen. War es für die Pharisäer und Schriftgelehrten damals ein Problem, dass es da so einen verrückten Wanderprediger gab, der von sich behauptete, der Messias zu sein? Es war für sie kein Problem. Es gab haufenweise Leute, die das von sich behaupteten damals. Das war richtig Mode. Was war für sie das Problem? Das Problem war, dass Jesus mit seiner Sündlosigkeit ihnen ein Spiegel vorhielt für ihre Sündigkeit. Das Problem war, dass er eine Gefahr für ihre Stellung, für ihre Macht und ihren Einfluss, ihren Reichtum und ihr Ansehen war. Und deshalb musste er weg. Sie wollten sich eben nicht demütigen. Sie wollten sich nicht verändern. Unsere Sündigkeit macht es unmöglich, an Gott zu glauben. Sie führt uns dagegen immer dahin, ihn zu bekämpfen, ihn anzuklagen, ihn zu verurteilen. Gott, warum machst du das so? Warum lässt du das zu? Hättest du das nicht anders machen können? Und Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeige dich mir aber nach meinen Bedingungen. Sonst glaube ich nicht an dich. Wenn du mir das einfach so in deinem Wort sagst, das reicht mir nicht aus. Unsere Sündigkeit führt uns dahin, dass wir uns lieber mit allen möglichen Spekulationen über den historischen Jesus abspeisen lassen, anstatt dem klaren Zeugnis der Schrift, anstatt Jesu eigenen Worten und Taten zu glauben. Aber nicht nur das, das ist noch nicht alles. Unsere Sündigkeit führt dazu, dass wir unter dem Gericht Gottes stehen. Und darum ging Jesus den Weg ans Kreuz. Jesus hat dort die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen. Er hat uns dort frei gemacht von ihnen und er schenkt uns dadurch neues geistliches Leben. Er vergibt uns unsere Schuld und genau dadurch öffnet er unsere Augen, dass wir Gott sehen und erkennen können. Dass wir nun letztlich erkennen können, das, was Gott macht, das, was Gott in Christus macht, das ist, dass er uns liebt. Dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Ja, dass wir erkennen können, dass wir nicht in uns, sondern in ihm unser Heil finden. Dass wir erkennen können, dass wir nicht in unserer Verherrlichung, sondern in unserer Erniedrigung und in der Anbetung des dreieinigen Gottes das Leben finden. Jesus lässt sich demütigen und ans Kreuz nageln, weil er dort das Gericht über uns auf sich genommen hat. Und darum sagt Jesus uns in seinem Wort, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Sich unter Jesus zu demütigen, an ihn zu glauben, das bedeutet nichts Schlechtes für uns. Das ist nicht etwas, was wir mit Zähneknirschen machen müssen, sondern das bedeutet für uns Leben, Errettung, letztendlich Erhöhung. Aber wisst ihr, das müssen wir eben sehen. An Jesus zu glauben bedeutet nicht, seine Existenz für wahr zu halten und mit angebrachter Kritik und Abstand über seine Identität zu philosophieren und zu spekulieren, ihn grundsätzlich aber für gut zu finden. Das ist es nicht, an Jesus zu glauben. An Jesus zu glauben bedeutet, ihm seine Schuld zu bekennen und von ganzem Herzen auf ihn als den Propheten, der uns das Wort Gottes gibt, als den Messias, der unser Retter ist, als den Menschensohn, der unser König ist und als den Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist, zu vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.